Heul doch nicht, du lebst ja noch. Ein Podcast von Herbert und Ute Janssen zum gleichnamigen Buch von Kirsten Beuel, das in diesem Jahr im Mittelpunkt der Literaturaktion Bad Hersfeld liest ein Buch steht.
Kirsten Beuel führt uns in ihrem Buch die Schicksale dreier Jugendlicher im zerstörten Hamburg unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor Augen. In der Stunde Null. Das verbrecherische Regime hat sich anscheinend in Luft aufgelöst und sich feige jeglicher Verantwortung entzogen. Die britische Militärpolizei soll für Ordnung sorgen. Nahrungsmittel gibt es nur gegen Lebensmittelkarten. Es sei denn, man hat Zigaretten und kann sie auf dem Schwarzmarkt eintauschen. Aber das ist streng verboten. Jeder ist sich selbst der Nächste. Da ist Jakob, der sich in den Ruinen versteckt, weil seine jüdische Mutter deportiert worden ist. Da ist Traute, die ihren verschollenen Freundinnen nachtrauert und sich nach Alltag und Schule sehnt. Und da ist Hermann, der die ganze Nazi-Ideologie in sich aufgesogen hatte und sich nun um seinen versehrten Vater kümmern muss.
Hermann ist 14. 14 ist erwachsen. Er hätte in den letzten Kriegstagen sogar noch im Volkssturm mitmachen können. Niemand hätte ihn gehindert. Schließlich war er doch HJ-Führer gewesen. In seiner Kameradschaft hatten sie ihm gehorchen müssen, alle. Das war jetzt vorbei. Zum Volkssturm hatte seine Mutter ihn nicht gelassen. Pflicht war das ja erst ab 16. Glaubst du, mir reicht es nicht, dass ich einen Krüppel in der Familie habe, hatte sie gebrüllt. Aber Hermann wäre vorsichtig gewesen. Hermann ist schlau. Hermann hätte sich bestimmt nicht beide Beine wegschießen lassen. Hermann hätte hinter den Barrikaden gestanden und den Tommys mit seiner Panzerfaust gezeigt, dass sie gegen einen deutschen Jungen keine Chance haben. Leider war das dann sowieso nicht mehr möglich gewesen, weil Gauleiter Kaufmann die Stadt kampflos übergeben hatte. Kampflos! Das stolze Hamburg! Es war eine Schande! Hatten sie dafür so lange gelitten? Und ausgerechnet den Tommys, deren Bomben sie all diese Ruinen zu verdanken haben. Und jetzt dürfen die hier mit ihren Jeeps durch die Gegend fahren und sich aufspielen. Wenn Hermann eine Granate hätte, wären bald ein paar von denen auch ohne Beine.
So wie sein Vater. Er, der Ernährer der Familie, liegt nun vollkommen nutzlos auf dem Sofa. Er kann mit dieser Situation überhaupt nicht umgehen und versucht besonders aggressiv weiter den Bestimmer zu spielen. Hinzu kommt, um Tante Meier zu besuchen, das ist der Hamburger Ausdruck für den Toilettengang, da ist er auf Hermanns Hilfe angewiesen. Nur Hermann kann ihn zur Außentoilette auf halber Treppe schleppen. Und mit seinen 14 Jahren stellt sich der Junge vor, dass das nun zu seinem Lebensinhalt wird. Ich bin in einer anderen westdeutschen Großstadt Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre aufgewachsen. Die große Not war vorbei. Das Angebot in den Läden war groß. So mancher hatte sich ein Wirtschaftswunderspeck zugelegt. Stolz wurden die sonntäglichen Ausflüge im ersten eigenen kleinen Pkw unternommen. Literpreis fürs Benzin 59 Pfennige. Und doch, die Spuren der großen Katastrophe waren noch zu sehen. In den Häuserreihen gab es noch Lücken, die von Bombentreffern herrührten. Die großen Trümmer waren beseitigt, aber es fehlte noch an der Entwicklung, wie man heute sagen würde. Für uns Jungs waren diese Grundstücke fantastische große Spielplätze. Es war nicht ganz ungefährlich und das Betreten war streng verboten. Trotzdem haben wir dort Räuber und Gendarm oder Indianer gespielt. Man durfte sich eben nicht erwischen lassen. Auf den Bürgersteigen sah man noch verhältnismäßig viele Männer, denen Gliedmaßen fehlten. Es gab regelrechte Gruselgestalten, denen das halbe Gesicht weggeschossen worden war. Und es gab viele Obdachlose. Meine Mutter erklärte mir, dies seien alles Männer, die aus dem Krieg zurück, aber nicht nach Hause gekommen seien, weil es kein Zuhause mehr gab. Die sichtbaren Verletzungen waren das eine. Über die unsichtbaren, das heißt die seelischen Verletzungen, wurde nicht gesprochen. Den allermeisten Erwachsenen, die ich kannte, war, wie Hermann, Traute und Jakob, die Jugend gestohlen worden. Manch einer wollte es sich nicht wahrhaben, einem falschen Führer nachgelaufen zu sein und suchte immer noch das Gute im Dritten Reich, nach dem Motto, es war doch nicht alles schlecht. Wie häufig habe ich mir als Heranwachsender gerade von Menschen, die im Alter von Hermann waren, anhören müssen, dass nur ein kleiner Hitler wiederkommen müsse, um aus mir einen ordentlichen Menschen zu machen? Nur ein kleiner Hitler. Da ist Traute. Sie leidet darunter, dass ihre besten Freundinnen nicht mehr da sind. Ansonsten geht's ja vergleichsweise gut. Es ist immer etwas zu essen da, denn ihr Vater ist Bäckermeister. Die Wohnung ist unbeschädigt. Nur ist es etwas enger geworden, denn ein Zimmer wurde von einer ostpreußischen Flüchtlingsfamilie in Beschlag genommen. Traute hat es satt, immer nur allein mit ihren Puppen zu spielen. Wie schön wäre es doch, wenn sie mit den Jungs zwischen den Trümmern Fußball spielen dürfte. Aber Hermann lässt sie nicht mitmachen. Da fasst sie einen Entschluss.
Am schwierigsten ist es, aus dem Zimmer zu schleichen und sich den Schlüssel zu schnappen, ohne jemanden zu wecken. Seit es die vielen Einquartierungen gibt, all die Menschen mit ihrer merkwürdigen Sprache aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien und sonst wo im Osten, haben sie nur noch den einen Schlafraum für die Familie. Traute weiß seitdem, dass der Vater schnarcht, als zersäge er jede Nacht einen ganzen Baum, während die Mutter sich im Doppelbett hin und her wälzt und ab und zu etwas im Schlaf vor sich hin murmelt. Wenigstens hat sie ein Bett für sich allein. Vorsichtig setzt Traute die Füße auf den kalten Boden und der Bettrahmen knarrt ein bisschen. Dann greift sie nach ihren Kleidern, bevor sie in der Jacke des Vaters nach dem Schlüsselbund sucht. Es klirrt leise, als die Schlüssel beim Herausziehen aneinanderstoßen und Traute hält den Atem an. Aber der Vater schnarcht weiter wie bisher. Und die Mutter dreht sich leise schnaufend zur Seite. Vorsichtig öffnet Traute die Zimmertür und wirft einen Blick in den Flur. Alles ruhig. Die Mutter aus Lück mit ihren zwei kleinen Kindern und der immer hustenden Großmutter, die noch mit einem der letzten Schiffe vor der Roten Armee geflüchtet ist, macht im Wohnzimmer keinen Mucks mehr. Das Wohnzimmer gehört jetzt denen. Niemand auf dem Weg in die Küche, die sich nun alle teilen, niemand auf dem Weg zur Toilette, vor der sich am Morgen manchmal eine Schlange bildet. 7 Menschen in dieser kleinen Wohnung sind zu viele. Aber gerade gehört der Flur ganz allein Traute. Sie schleicht zur Backstubentür und schließt sie auf. Wie leer dort noch immer alles aussieht. An der Wand neben der Brotknetmaschine lehnen 2 Säcke Mehl. Der Backtisch gegenüber dem Ofen ist so sauber gefegt, dass selbst in den Holzritzen der Maserung kaum mehr Spuren von Mehl zu entdecken sind. Nichts darf vergeudet werden. Und auf einem Backblech liegen noch 2 Brote, übrig geblieben vom Vortag. Nach einem davon greift Traute und schiebt ihn sich halb unter ihre Jacke. Ist sie verrückt? Ist es das wert? Die Bäckereitür schließt sie hinter sich ab, als sie auf die zerbombte Straße tritt. Nur 3 Häuser sind hier fast unzerstört. Dahinter beginnt das weite, menschenleere Gelände der Trostlosigkeit. Dorthin ist Traute jetzt unterwegs.
Schon lange hatte Traute in einer der Ruinen ihr Versteck. Seit der Einquartierung. Man konnte ja nie wissen. Schließlich hatte Mutter ihren Schmuck auch in der Backstube versteckt. Traute brachte ihre Puppen in ihr Ruinenversteck. Und heute Nacht das stibitzte Brot, mit dem sie sich bei den Jungen Eindruck verschaffen will. Natürlich geht alles schief. Der Vater will die Flüchtlingsfamilie auf die Straße setzen, da er sicher ist, dass sie das Brot gestohlen hat. Und zu allem Überfluss ist das Corpus Delicti am nächsten Tag auch aus dem Versteck verschwunden. Die Ernährungssituation war kurz nach dem Krieg, aber auch noch in den ersten Jahren der Besatzung sehr schlecht. Die Menschen hatten Hunger und die Versorgung mit Lebensmitteln reichte in der Stadt nicht aus. Deshalb fuhren viele Leute mit der Eisenbahn zu den Bauern aufs Land und tauschten ihre kostbarsten Sachen wie Schmuck, sofern sie noch was Kostbares besaßen, gegen lebenswichtiges Essen ein. Kartoffeln, Eier oder Speck waren wertvoller als edle Perlen. Viele der Züge waren überfüllt, hielten aber keinen davon ab, in Richtung Land aufzubrechen, in der Hoffnung, hier was zum Essen zu ergattern. Davon erzählten auch meine Verwandten, die allesamt aus Schlesien stammten. Meistens sprachen sie in diesem Zusammenhang von der schlechten Zeit, in der man nehmen musste, was man kriegen konnte. Da keine Wertsachen mehr vorhanden waren, halfen sie den Bauern bei der Ernte und wurden mit Nahrung belohnt. Oft war die Vertreibung Thema bei unseren Familienzusammenkünften. Meistens wurde ich dann aus dem Zimmer geschickt. Aus dem Wenigen, das ich trotzdem mitbekommen habe, konnte ich mir zusammenreimen, dass man, wenn man Glück hatte, einen Tag Zeit hatte, seine Habseligkeiten auf einem Pferdewagen zusammenzupacken. Wenn man Pech hatte, hatte man nur eine Stunde. Hunger und strenge Kälte waren ständige Begleiter des Flüchtlingstrecks. Zu essen gab es nur, was man am Wegesrand fand oder was einem ein Bauer, der Mitleid hat, zusteckte. Junge Mütter konnten ihre kleinen Kinder nicht stillen und versuchten ihr Glück mit in Wasser verdünften Kaffeeersatz. Kinder und alte Menschen starben wie die Fliegen und mussten am Wegesrand zurückgelassen werden. Lange hatten die NS-Machthaber ja Durchhalteparolen ausgegeben und rücksichtslos jede Flucht verboten. Die Gauleiter hatten auf eine bessere Kampfmoral und einen härteren Widerstand der Wehrmacht gehofft, wenn es um die Verteidigung deutschen Bodens und deutscher Zivilisten ging. In den letzten Kriegswochen strömten Hunderttausende Deutsche nach Westen. Die Flüchtenden gerieten oft zwischen die Fronten und in die Kampfhandlungen. Vielfach überrollte die rasch vorrückende Rote Armee die Trecks. Millionen Flüchtende starben an Kälte und Hunger oder wurden von sowjetischen Truppen misshandelt, vergewaltigt und ermordet. Als die Landwege nach Westen versperrt waren, gelangen mindestens 1,5 Millionen Zivilisten und 500.000 Wehrmachtsangehörigen die Flucht per Schiff über die Ostsee nach Westen. Tausende Flüchtlinge starben, als ihre Schiffe von der sowjetischen Marine torpediert wurden. Etwa die Schiffe Wilhelm Gustloff, Stolpen oder Goya. Nach dem Krieg begann die systematische Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Von April 1945 an vertrieben die neuen polnischen Behörden die ansässige deutsche Bevölkerung, noch bevor die Potsdamer Konferenz im August die wilden Vertreibungen als geordnete Überführung deutscher Bevölkerungsteile aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn sanktionierte. Dennoch kam es auch danach noch zu zahlreichen Verbrechen an der deutschen Zivilbevölkerung. Wie gesagt, ich habe aus den Erzählungen meiner Leute nur Bruchstücke der Fluchtgeschichten entnehmen können. Wie zum Beispiel den Spruch »Frau, komm«, der von einem dunklen Geheimnis umgeben war, das ich damals nicht verstand. Meine Eltern waren schon fast 30 Jahre alt, als sie ein halbwegs geordnetes Leben beginnen konnten. Die Integration der Verwandtschaft gelang problemlos, denn die meisten waren handwerklich begabt und beim Wiederaufbau sehr gefragt. Ihr Verhältnis zu Polen blieb lebenslang mehr als reserviert. Gerade die Älteren betrachteten den Aufenthalt in Westdeutschland am Anfang nur als eine Zwischenphase. Danach sollte es wieder heme gehen, also nach Hause. In den vertriebenen Verbänden wurde diese Hoffnung bedient. Ich habe einmal an so einem Treffen in Northeim teilgenommen und dort wurde mir klar gemacht, dass ich auch Schlesier sei und Willy Brandt mit seiner Ostpolitik ein Volksverräter. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, diese Trachten zu tragen und bei einer schlesischen Volkstanzgruppe mitzumachen. Ich kannte nur das westliche Großstadtleben der 60er. Die Kultur der Heimat meiner Eltern blieb mir fremd. Außerdem hörte ich lieber die Rolling Stones. Als Heranwachsender gab es die normalen Konflikte und dann auch noch politischen Streit. Für mich war Willy Brandt nämlich ein Hoffnungsträger. Und das ewige Gerede vom Verlust der Heimat war mir zuwider. Ich habe die Opferrolle der Vertriebenen nicht akzeptiert. Ich habe mich damals nicht wirklich in meine Verwandten hineinversetzen können. Für mich waren alle schuldig, die die Nazis akzeptiert und keinen aktiven Widerstand geleistet hatten. Es hat lange gedauert, bis ich dieses schablonenhafte Denken abgelegt hatte. Ich bin mit Reisegruppen in Schlesien gewesen und war erstaunt, wie selbstverständlich die alten Herrschaften an die Tür ihrer Geburtshäuser klopften, sofern diese noch existierten. Meistens wurde geöffnet, oft, nicht immer, wurde man hineingebeten. Manchmal wurde Essen aufgetischt, manchmal entstand so etwas Ähnliches wie Freundschaft zwischen den alten und den neuen Bewohnern. Unseren Polen, wie sie dann genannt wurden. Versöhnung? ist also möglich. Kommen wir zum Buch zurück. Das gestohlene Brot und die drohenden Konsequenzen bereiten Traute ein schlechtes Gewissen und sie beichtet den Diebstahl ihren Eltern. Nach einer gehörigen Standpauke muss sie sich bei Frau Makuleit, der Flüchtlingsfrau, entschuldigen. Aber statt böser Worte hört Traute Frau Makuleit flüstern:
Ist schon alles gut, Majärchen. Muss dich nicht schämen. War nicht leicht, zu mir zu kommen, was? Tapfer war das.
Da ist Jakob. Jakob ist Halbjude. Er wohnt in einem Versteck in den Ruinen. Er nennt sein Versteck Wigwam. Es ist im dritten Stock eines Hauses, dessen Treppenhaus an einer Seite weggebombt war. Jakob hatte sich eine Weile bei Herrn Hoffmann versteckt, aber dies wurde zu gefährlich. Die Nachbarin, Frau Sötebär, hatte etwas mitbekommen und fing an, dumm rumzuquasseln. Zum Beispiel:
Warum bringen Sie Ihren Gast denn nicht mit in den Bunker, Herr Hofmann? Ich habe doch seine Stimme durch die Wand gehört.
Herr Hofmann kam regelmäßig im Wigwam vorbei, um Jakob zu versorgen. Aber nun war er schon ein paar Tage überfällig. Verdursten würde Jakob nicht. Unter einem geborstenen Regenrohr stand ein Eimer. Aber der Hunger quält den Jungen. Da macht er sich auf den gefährlichen Weg nach draußen und findet in einer benachbarten Ruine tatsächlich ein frisches Brot. Es ist das Brot, das Traute gestohlen hatte. Jakob glaubt jedoch an ein Gottesgeschenk.
Als Jakob aufgewacht ist, hat die Sonne hoch am Himmel gestanden. Hat er jemals so lange geschlafen, seit Herr Hofmann ihn zu seinem Wigwam geführt hat? Man schläft anders mit einem vollen Magen. Er darf nicht sorglos werden jetzt, nicht zu viel auf einmal essen. So leicht wird er nicht ein zweites Mal etwas finden, selbst wenn er in der nächsten Nacht wieder auf die Suche geht. Wenn das Brot gegessen ist, muss er wissen, woher er Nachschub bekommt. Denn Herr Hofmann wird ihm nichts mehr bringen, das ist doch nach der dritten Nacht klar. Haben Sie ihn verhaftet? Deutschblütige, die Juden helfen, werden in Schutzhaft genommen. Hat ihn die dicke Nachbarin verraten? Dann ist er schuld, er, Jakob. Er will nicht daran denken. Jakob hört, wie auf der Straße ein Auto über das Kopfsteinpflaster rollt. Er presst sich in die hinterste Ecke. Es klingt wie ein Militärflugzeug. Geht denn der Krieg nie zu Ende? Das Motorengeräusch verklingt und Jakob setzt sich auf. Wieso hat er damals bei Herrn Hofmann geklingelt, den er doch gar nicht kannte, von dem er gar nichts wusste? Vielleicht, weil er sich an früher erinnert hat, an die Zeit, als er noch klein war und mit den anderen Kindern auf der Straße gespielt hat. Das Hoftor hatte damals immer offen gestanden, bis auf die Straße hatte man das Geräusch der Kreissäge hören können. Kinder durften nicht in den Werkstatthof, aber trotzdem waren sie immer wieder gegangen. Kichernd, da hatte er noch mit allen gespielt und sie mit ihm. Und Herr Hofmann hatte ihnen Schwerter geschnitzt, aus Holzresten, auch ihm, Jakob. Vielleicht hatte Herr Hofmann es nicht gewusst. Herr Hofmann hatte ihm die Geschichte von Armin, dem Fürsten der Cherusker, erzählt, der mit seinen Männern die eigentlich weit überlegenen Römer geschlagen hatte. Vor fast 2000 Jahren war das gewesen. Daran erinnerte immer noch das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Mit Schwertern wie diesen hat er sie geschlagen, hatte Herr Hofmann gesagt und auf die Holzschwerter in ihren kleinen Händen gezeigt. Da hatten die Kinder genickt und eine Zeit lang hatten sie nachmittags Armin der Cherusker gespielt. Alle Jungs durften abwechselnd Armin sein, auch Jakob. Bis Wilhelm eines Tages gesagt hatte, mit einem Itzig werde er nicht mehr spielen. Das hätte sein Vater ihm verboten. Außerdem könnte ein Itzig auch nicht Armin sein. »Ich bin kein Itzig«, hatte Jakob gerufen. »Mein Vater ist Arier.« Und obwohl er so klein gewesen war damals, hatte er Scham gespürt, als er die Mutter verriet. Geholfen hatte es ihm nicht. Als Jakobs Vater starb, stand seine Mutter völlig schutzlos da. Bis der Brief gekommen war, waren sie auch schon sicher gewesen, verschont zu bleiben. Aber keiner blieb verschont. Jakob hatte sie begleiten wollen, seinen Rucksack in der Hand, als ginge es auch für ihn in den Osten. Da war die Mutter plötzlich im Regen auf der Straße stehen geblieben. »Du hast die Adresse, Jakob«, hatte sie geflüstert. »Sie sind doch deine Großeltern. Verzeih mir, dass ich dir nicht besser helfen konnte.« Der Regen war heftiger geworden und Jakob hatte gesehen, wie er sich auf ihren Wangen mit den Tränen mischte. »Auf Wiedersehen, Jakob«, hatte sie geflüstert. »Jetzt geh. Du sollst leben.« Sie hatte den Koffer auf den nassen Gehweg fallen lassen und seinen Kopf mit beiden Händen gegriffen, ihren eiskalten Händen. Sie hatte ihn zu sich herangezogen, gegen ihren durchweichten Mantel gepresst, wo kein Stern zeigte, wer sie war. Danach hatte sie ihn auf die Stirn geküsst. »Du musst gehen, Junge«, hatte sie geflüstert. Dann war sie schon weitergezogen, hastig, hatte sich weggedreht, war fast gerannt mit dem Koffer in ihrer Hand durch den strömenden Regen. Jakob spürt noch heute den Schmerz. Und dann hatte er bei Herrn Hofmann geklingelt in seiner Angst und in seiner Verwirrung mit vor Kälte klappernden Zähnen. Nicht bei den fremden Großeltern, die ihn nie hatten sehen wollen. Nein, beim netten Herrn Hofmann, der den Kindern Schwerter geschnitzt hatte, auch ihm. Und warum Herr Hofmann ihn bei sich aufgenommen hatte, wenn er doch längst wissen musste, was für einer Jakob war, die ganze Straße wusste doch Bescheid, darüber hatte er nicht nachgedacht. Jakob lässt sich in seinem Wigwam auf die Knie fallen. Auch wenn Herr Hofmann abends nicht mehr kommt, das Brot ist noch da und mit ihm eine kleine Zuversicht.
Nur selten versammelte sich meine Familie abends gemeinsam vor der Flimmerkiste. Meistens zu Fußballländerspielen oder wenn Dalli Dalli kam. Als ich später erfuhr, dass mein verehrter Showmaster Hans Rosenthal sich in Berlin genauso verstecken musste wie Jakob in Hamburg, habe ich es erst nicht glauben wollen. Bis 1943 lebte Hans Rosenthal bei seiner jüdischen Großmutter jeden Tag in Lebensgefahr. Längst wurde er zur Zwangsarbeit eingesetzt, musste auf Friedhöfen Gräber für die vielen Kriegstoten ausheben. Nur mit viel Glück war er bisher den Deportationen entkommen. Seinen kleinen Bruder Gerd, den Hans immer beschützt hatte, hatte die SS schon abtransportiert nach Majdanek. Hans hat ihn nie wieder gesehen. Weil Vater und Mutter ebenfalls längst tot waren, schickte die Oma Hans zu ihrer Bekannten Ida Jauch. Die war kein Nazi, das wusste die Großmutter. Ida Jauch lebte in der Dreieinigkeit-Konolie in Berlin-Lichtenberg und betrieb in ihrer Laube einen winzigen Lebensmittelladen. Mit 17 klopfte Hans am 27. März 1943 an. Er rang um Worte und legte mit seinem Mut auch seine ganze Demut in die vier Sätze, mit denen er um sein Leben flehte. »Ich muss mich verstecken, Frau Jauch. Gerd ist schon abtransportiert. Wir haben nie wieder was von ihm gehört. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mich vielleicht aufnehmen und verstecken könnten.« Frau Jauch lächelte. »Du kannst bei mir bleiben, Hansi. Der Krieg dauert sowieso nicht mehr lange.« Dann blätterte sie in einem Buch und deutete auf einen Vers. »Es wird bald ein Ende haben mit dem bösen Zauber.« Ida Jauch versteckte Hans in einem Hinterzimmer ihrer Laube, wo sie früher Hühner hielt. Die kleine Luke, beklebt mit der Wandtapete, war nur schwer zu erkennen. Dahinter lebte Hans ein Jahr lang auf 4 Quadratmetern. Eine Matratze auf 4 Holzklötzen, ein Tisch, ein Stuhl. Eine Tüllgardine verhängte das taschentuchgroße Fenster, durch das er auf die Hühner im Garten und einen Baum blickte. »Das war alles«, schrieb er in seiner Autobiografie »2 Leben in Deutschland«. »Und doch, welch ein Trost in meiner zermürbenden Gefangenschaft!« Mit dem Jungen teilte Ida Jauch die knappen Lebensmittelrationen, die schon für einen Menschen nicht reichten. Ihre Freundin Emma Harnt war eingeweiht und ließ dem Jungen die gelesene Berliner Morgenpost zukommen und schenkte ihm auch ein Detektorradio, das ohne Strom funktionierte. Hans hörte abwechselnd den englischen Feindsender und die Hetzreden von Goebbels. Er war zugleich angewidert von dieser Sprache und fasziniert von der ihr innewohnenden Macht. »Es war die Stimme des Teufels«, sagt er, »die Personifizierung dessen, was mich in meiner Einsamkeit bedrohte.« Und er beschloss, wenn er hier heil herauskommt, geht er zum Rundfunk. Wie viele alte SS-Männer oder ganz normale Nazis müssen sich wunderbar schmerzfrei amüsiert haben über diesen netten Judenjungen, der dann so harmlose Späße machte im Nachkriegsdeutschland, der sie so verständnisvoll verschonte mit ihrer eigenen Vergangenheit, der niemals bitter war, immer fröhlich, und der seine Show Dalli Dalli nannte. Genau diese Worte riefen doch die SS-Wärter und Wärterinnen, wenn sie ihre Opfer aus den Waggons in die Lager oder direkt in die Gaskammer trieben. Die Worte stammten aus dem Kaschubischen und Polnischen und bedeuteten so viel wie »Los, beeil dich!« Was für eine bittere, nein, was für eine grausame Ironie. Nur ganz ausnahmsweise gab Hans Rosenthal innerhalb seiner Erfolgssendung politische Stellungnahmen ab. Die 75. Sendung fand am 9. November 1978 statt. Hans Rosenthal hatte im Vorfeld versucht, diesen Sendetermin, der auf den 40. Jahrestag der Novemberpogrome fiel, zu verschieben, was vom ZDF jedoch abgelehnt wurde. Rosenthal gab nach und moderierte die Sendung, trug darin allerdings schwarze Kleidung. In den Ratepausen wurde statt Schlagern Opernmusik gespielt. Während der Sendung am 19. Mai 1983 appellierte Rosenthal an den Bürgermeister von Bad Hersfeld, ein dort geplantes SS-Kameradschaftstreffen zu unterbinden und rief zu Protesten auf. Das Treffen fand dennoch statt, wurde aber von Gegendemonstrationen begleitet. Zurück zum Buch. Schließlich muss Jakob vom Hunger getrieben sein Versteck verlassen. In seiner Verzweiflung nimmt er sich vor, eine Frau, die Lebensmittel mit sich führt, zu überfallen, wird dabei allerdings von der Gruppe um Hermann und Traute gestellt. Vor Hunger wird ihm schwarz vor Augen und er fällt in Ohnmacht. Als er wieder erwacht, geben die Kinder ihm zu essen. Und es gibt noch eine große Überraschung. Die Tommies patrouillieren durch Hamburg. Der Krieg ist vorbei und Jakob hat es in seinem Versteck überhaupt nicht mitbekommen. In den kommenden Wochen freundet sich Jakob mit Traute und mit Hermann an, nennt sich aber Friedrich Hofmann, um seine wahre Identität zu verbergen. Die Kinder erzählen ihrem neuen Freund, der sich merkwürdigerweise überhaupt nicht auskennt, von lebenswichtigen Dingen wie etwa den Lebensmittelkarten. Hermann nimmt Jakob sogar mit auf den Schwarzmarkt. Eines Tages begleitet er Jakob zu der Schreinerei des Herrn Hofmann. Was er da hört, irritiert ihn vollkommen. Herr Hofmann sei tot, sagt die dicke Frau. Herzschlag. Ist das Friedrichs Vater? Der Hofmann sei ein ganz brauner gewesen, sagt die dicke Frau zu Friedrich. Blockwart.
War ja nicht mehr derselbe, seit sein Enkel im Krieg geblieben ist. War danach nachts plötzlich viel länger weg als vorher. Warst du jetzt sein Enkel, was? So hatte er sich das wohl nicht gedacht, als er dich aufgenommen hat. Da hat er nur vorgesorgt. War schließlich ein schlauer Kerl, hat bestimmt gedacht, der Krieg ist doch bald verloren und wenn ich den Bengel bei mir verstecke, kann mir das hinterher nochmal nützlich sein. Du hast doch nicht geglaubt, er hat das gemacht, weil er dir helfen wollte? Doch nicht der Hofmann. Aber solche wie ich, die kleinen Fische, die müssen jetzt Angst haben. Jetzt schreib mal bitte auf diesen Zettel. Ich war von Februar 1945 bis zum Kriegsende bei Herrn Alfred Hofmann im Haus untergetaucht. Die Nachbarin, Frau Helma Sötebeer, wusste Bescheid. Sie hat striktes Stillschweigen bewahrt und mir so das Leben gerettet. So, und bitte jetzt hier unten unterschreiben.
Hermann hat genug gehört. Friedrich hatte ihn belogen. Wahrscheinlich war er ein Jude. Alles um ihn herum. Eine einzige Lüge. Die Kameradschaft. Verschwunden. Die Familie. Zerstört. Die Stadt. Kaputt. Und der neue Freund. Einer, dem man nicht trauen kann. Hermann geht wortlos davon. Und nun fühlt er sich auch noch schuld am Tod seines Vaters. Der hatte sich aus dem Fenster gestürzt. Ein paar Stunden davor hatte Hermann ihm zum allerersten Mal die Meinung gegeigt und sich aufgelehnt und ihm in aller Deutlichkeit gesagt, dass der Vater zu nichts mehr nütze sei und ihm nur noch die Zukunft verbaue. Das ist alles zu viel für seine junge Seele. Und als Friedrich, das heißt Jakob, den Kindern ein paar Tage später unter Tränen seine wahre Geschichte erzählt, kann er nur noch brüllen: Nur heul doch nicht, du lebst ja noch!